mir hat die Frischluft gefallen, mir hat der Paraguay River gefallen, mir gefallen die fünf Familien. Aber wo tun wir einen Friedensbegriff hin, wenn jemand sagt, für mich ist Frieden, wenn der Gegner tot ist? Also römisches Reich, Frieden ist nur zu erreichen, indem man Krieg führt. Das kriegen wir in unsere Großfamilie der fünf nicht so gut untergebracht. Das ist vielleicht die eine Frage. Und die andere Frage, die wir hier in der Diskussion hatten, ist, dass wir bislang ohne einen Gerechtigkeitsbegriff ausgekommen sind. Ich sag mal, das lässt sich ja auch sehr schwer definieren. Mehr sage ich gar nicht.
Ich schließe vielleicht noch ganz kurz eine Frage an, denn wir haben sozusagen in dem Einleitungstext auch noch die fünf Begriffe gehört, Frieden aus Harmonie, Frieden aus Gerechtigkeit, Frieden aus Wahrheit und Frieden aus Sicherheit. Und vielleicht schließt das ein bisschen an und Sie können noch mal was dazu sagen.
Gut, die erste Frage funktioniert so eigentlich nicht, weil wir genau in dieser grammatikalischen Form verfangen sind. Sie haben natürlich historisch recht. Also mit der Pax Romana. Ne? Das ist, jetzt kommt der Historiker, das ist eine Uminterpretation des ursprünglichen römischen Friedensbegriffs im Sinne, jetzt mache ich es ein bisschen riskant, wenn ich das jetzt sage, das Wort im Sinne des Patriarchats. Also das ist ein Ausdruck patriarchalen Denkens, was jetzt diese Definition, die Sie bringen, die wir ganz schön also an dem römischen Beispiel ansehen können. Die Göttin Pax ist in der präimperialen, also vorimperialen Zeit in Rom die Göttin, so wie viele, eine energetische, nach diesen Familien hier, die energetische Göttin der Fruchtbarkeit. Und in einer energetischen Welt ist Frieden zuerst einmal definiert aus Fruchtbarkeit. Also ich habe ganz kurz angesprochen, wow, ich bin. Ja, also diese Beobachtung, da gibt es zwischen der zweiten Frage, die ich reingebracht habe, was soll ich tun, da gibt es eigentlich die dritte Frage. Die zweite ist nämlich, wieso? Wieso bin ich? Und das ist eine zutiefst spirituelle und philosophische Frage. Und die Beobachtung ist, dass in energetischen Weltsystem, in energetischen Gesellschaftssystemen diese Antwort jeweils der weiblichen Fruchtbarkeit zugeschrieben wird. Und eine aus sehr, sehr vielen Fruchtbarkeitsgöttinnen, vor allem im mediterranen Raum, aber das reicht von Indien bis Norwegen, gibt es Fruchtbarkeitsgöttinnen. Eine davon ist Pax. Pax ist die Göttin der Fruchtbarkeit bei den Etruskern. Und zwar, genauer gesprochen, der Fruchtbarkeit im Ackerbau. Und im energetischen System haben Göttinnen immer einen Konsort, ein Gegenüber, ein männliches. Und dieses männliche Gegenüber heißt, und das ist vielleicht jetzt für das, was Sie aus dem Geschichtsunterricht mitgenommen haben, erstaunlich für Sie, dieses Gegenüber heißt Mars. Und Mars ist nicht der Gott des Krieges. Das kommt erst mit der Hellenisierung der römischen Kultur, diese Uminterpretation. Mars ist ursprünglich der Gott der männlichen Fruchtbarkeit in der Viehzucht. Also ganz einfach in einer agrarischen, in einer ländlichen Wirklichkeit vorzustellen, wenn es in den Feldern, in den Gärten wächst, wenn die Haustiere, die Kühe, die Schafe und so weiter fruchtbar sind, geht es allen gut, denen selbst und damit uns Menschen, und wir interpretieren diesen Zustand der Fruchtbarkeit als Frieden. Der Umkehrschluss, der mit der Einführung der moralischen Frieden, also als historisches Drama, da könnten wir lang drüber reden, wie das entstanden ist. Ich empfehle sehr, dass die Lektüre von Karl Jaspers, der hat da sehr viel dazu geschrieben. Diese Uminterpretation, die das, was Sie sagen, dann überhaupt erst ermöglicht, die erfolgt eben mit der Gründung der Institution Staat in der Form des Römischen Reiches. Und dann kommen wir tatsächlich zu dem Schluss und dann geht das. Ja, also das ist eingebettet in eine ganz bestimmte Logik, in der man das so ausdrücken kann. Und und erfordert diese Voraussetzung. Sonst ist es widersinnig. Also ich denke, für die meisten Menschen hier, wenn sie jetzt sagen, das ist ihre ganz persönliche Definition, also für sie ist Frieden erst dann, wenn ihr Nachbar tot ist, dann werden sie wahrscheinlich wenig Zustimmung hier in dem Raum finden. Ja, gut, okay, ja.
Pluralismus der nebeneinander stehenden Frieden mit so einer Definition gefährde.
Ja.
Also wo packen wir den hin? Wenn wir jedem seinen Friedensbegriff lassen, kommen welche, die so einen haben.
Ja, und das ist, wo Friedensarbeit anfängt. Das heißt, wenn Sie mir sowas sagen, also jetzt, wenn wir real ausgehen und Sie wären jetzt eine Partei in der Friedensarbeit, die mit so einem Statement kommt, dann ist es meine Aufgabe, dieses Mapping, von dem ich vorher gesprochen habe, anzusehen und zu schauen, wo Ihre Imbalancen, Ihre Blockaden, Ihre unerfüllten Bedürfnisse, unbefriedigten Bedürfnisse, wo die liegen, wo die beziehungshaft sich so ausdrücken oder beziehungshaft so angelegt sind, dass sie sich so ausdrücken können. Das ist dann meine Aufgabe, also Ihnen bei der Erforschung, das Elizitiv bedeutet, dass Sie selbst das erforschen, wenn Sie sich unglücklich fühlen, wenn Sie einen Leidensdruck haben und eine Veränderung wollen, dann kann ich Ihnen den Rahmen geben, in dem Sie selbst erforschen, wo diese Dysfunktionen liegen und welche Veränderungen möglich sind in Ihren Beziehungen. Frieden ist immer beziehungshaft, damit Sie quasi diesen Leiden, also ich höre ein Leiden in dem Satz und keine Bedrohung. Ja, und diese Möglichkeit habe ich in der Friedensarbeit, aber da fängt das an, da wird es schwierig, natürlich. Ja, das ist, Hotstar, Friedensarbeit ist alles eher als leicht. Und wir haben ununterbrochen mit dem zu tun, ne? Weil Menschen hochtraumatisiert sind. Die haben gesehen, wie ihre Kinder umgebracht worden sind. Ne? Wenn ich mir das vorstelle, ich bin Vater, ne? Also wenn ich das sehen müsste, ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, da irgendwie balanciert zu sein. Ne? Klar, dann brauche ich Hilfe. Ja? Und hoffentlich kriege ich sie, nicht, weil sonst mache ich was Schreckliches. Also dann kommt genau das raus, was Sie sagen. Ne? Also das ist genau, darum dreht sich's ja. Da fängt's da an. Und das Zweite war jetzt die Gerechtigkeit, beziehungsweise zuerst zur Frage, weil Sie gesagt haben, Gerechtigkeit. Im transrationalen System, also in unserem Mapping, über das ich jetzt heute nicht im Detail gesprochen habe, haben wir so eine Art Vierer-Matrix, in der wir all den Definitionen, den Definitionsfamilien, die ich Ihnen vorgestellt habe, zuerst einmal einen Platz geben. Weil der Grundansatz ist der, auch wenn ich den Friedensbegriff meiner Parteien nicht teile, muss ich ihn zumindest respektieren. Also es hilft mir nichts zu sagen, die sind europäische Tradition, unterentwickelt, unzivilisiert, wild, was weiß ich, nicht? Also, was gibt's noch alles? Also, Sie wissen, wenn ich irgendeine abschätzige Formulierung für die habe, dann komme ich auf der Basis nicht weiter. Das heißt, ich muss sie grundsätzlich einmal respektieren. Und dann sehen wir, also, dass die vier ersten Familien, die wir besprochen haben, produzieren immer einen Friedensbegriff aus etwas ganz Bestimmten heraus. Und all das ist relevant. Frieden aus Harmonie, das wäre das Energetische. Frieden aus Gerechtigkeit, das wäre das Moralische. Frieden aus Sicherheit, als das Moderne. Und Frieden aus Wahrheit, als das Postmoderne. All das ist relevant. Und die große Frage in einer realen Konfliktsituation ist, wie sind diese Aspekte gewichtet? Also haben wir in einem Konfliktdiskurs, in einer Konflikterzählung ein Übergewicht? Üblicherweise ja, sonst nimmt niemand einen Konflikt wahr. Und als Friedensarbeiter muss ich darauf schauen, dass vielleicht einiges übersehen wird. Wir leben im 21. Jahrhundert in Europa. Schauen Sie mal unsere Zeitungen an oder was im Fernsehen. Ich schaue oft deutsches Fernsehen, also ich weiß ungefähr, wie Ihre Nachrichten aussehen. Schauen Sie mal, was die Themen sind. Ja, nehmen Sie, wenn Sie diese Matrix anschauen, nehmen Sie da ein Übergewicht in manchen Themenfamilien wahr? Also ich denke, es geht die ganze Zeit um Sicherheit und um Gerechtigkeit. Und die anderen Dinge werden ziemlich hintangestellt. Wenn ich zum Beispiel die Frage nach der Wahrheit stelle, nämlich also einer Wahrheit, die ich entwickeln kann, die ich nachvollziehen, die ich reflektieren kann, bietet mir das deutsche Fernsehen als eines der besten auf der Welt, die ich kenne, recht wenig Anhaltspunkt. Die muss verdammt lang aufbleiben und dann Glück haben, im richtigen Sender zu sein. Dann kann ich ab und zu einen Impuls bekommen, der aber sagt, wow, kürzlich habe ich so ein Erlebnis gehabt. Ne? Aber das war nach Mitternacht. Also wenn ich da zur Hauptsendezeit schaue oder wenn ich die großen Zeitungen nehme, inklusive den sogenannten Qualitätszeitungen, kriege ich dauernd das Gerechtigkeits- und Sicherheitsthema. Also da ist ein blinder Fleck und als Friedensarbeiter sagt mir das, ich muss, wenn ich eingeladen bin dazu, heute bin ich eingeladen, aber ist gleich vorbei, ich könnte vielleicht die Aufmerksamkeit in Richtung Harmonie und in Richtung Wahrheit lenken und dadurch den Diskurs verändern. Ich könnte vielleicht einige dieser vorgestellten Ängste, die ich wahrnehme, reduzieren durch Fragen und Provokationen. Ja, weil ich denke, also in den Gesellschaften, in denen wir das Privileg haben zu leben, braucht man nicht wahnsinnig angsthaft zu sein. Ja. Und das Gerechtigkeitsthema, darf ich da weitermachen? Ja. Das Gerechtigkeitsthema ist insofern ein interessantes, also das gehört zur moralischen Welt und hat eine notorische Überbetonung, vor allem in der europäischen Geschichte. Wir glauben ja also, dass das ohne Gerechtigkeit geht's nicht. Aus Erfahrung würde ich sagen, sobald das Wort Gerechtigkeit in einem Kontext, in einem menschlichen Kontext auftaucht, weiß ich, dass ich ein Problem habe. Ich kann Gerechtigkeit nicht denken ohne ihr Gegenteil. Also immer, wenn ich Ungerechtigkeit wahrnehme, dann sage ich Gerechtigkeit. Und nachdem wir uns gegenseitig kennen, das habe ich vorher so kurz gemeint, wie ich gesagt habe, also die Moslems und die Christen kennen sich so gut und deswegen ist es so gefährlich zwischen ihnen. Das ist genau das Gerechtigkeitsthema, ist da drinnen. Die Gerechtigkeit der Christen bedroht die Moslems, die Gerechtigkeit der Moslems bedroht die Christen. Mit Hindus haben sie das Problem nicht, weil die Gerechtigkeit nicht zu denken. Also das heißt nicht, dass das bessere Menschen sind, nur sie ticken anders. Aber mit Christen und Moslems, ich habe das selbst, und die Juden können natürlich da auch dazu, ich habe das selbst einmal erlebt, ich war in einer Track-2-Diplomacy-Mission in Teheran. Da waren Israelis, Vertreter des israelischen Staates, inoffiziellerweise an dem Tisch. Und da waren natürlich Vertreter der iranischen Regierung. Das war noch unter Ahmadinejad an der Regierung. Und in dem Augenblick, wo das Wort Gerechtigkeit gefallen ist, ist das ganze Ding explodiert. Und es hat keiner was gesagt, was er meint drunter. Nicht? Die haben nur Gerechtigkeit sagen müssen. Das war bereits der Funke, der das Ganze zum Explodieren brachte, war nicht mehr möglich zu verhandeln. Nicht? Warum? Weil es bei beiden Seiten derartige Ängste auslöst. Und das ist ein archaisches Modell. Gerechtigkeit ist natürlich notwendig. Einkommensgerechtigkeit, Einkommensverteilung, derartige Dinge. Wir können es nicht ohne. Ganz klar. Es wäre vielleicht ganz gut, die Vokabel zu überdenken, weil die Gerechtigkeit, die wir archaischerweise aus der Bibel beziehen und damit aus dem Alten Testament und damit als eben archaisches Muster für drei große Kulturen haben, das ist hochexplosiv, weil es nämlich immer meint, meine Gerechtigkeit bedeutet jetzt, wenn ich jetzt Gerechtigkeit will. Sie merken eh alle, wie sich ihre Körperchemie verändert, nicht? Wenn ich jetzt Gerechtigkeit will. Ja, das bedroht sie. Nicht? Warum? Weil wir haben eine Vergangenheit. In der Vergangenheit haben sie irgendwas getan. Sonst würde ich nicht Gerechtigkeit sagen. Und das, was sie getan haben, ist in dieser Denkwelt böse oder falsch. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Darum sage ich Gerechtigkeit. Also ich erzeuge es auf ihrer Seite. Sie wissen, dass wenn einer so denkt, was will denn der in der Zukunft? Der will auf jeden Fall das, was sie ihm genommen haben. Und weil er ja so leiden hat müssen, schauen Sie mich an, was ich für Leider bin, ja? Weil ich so leiden musste, will ich natürlich auch noch Kompensation fürs Leiden. Also ich will das, was sie mir genommen haben und noch ein bisschen mehr dazu. So, ich glaube, Sie fühlen sich jetzt richtig wohl, nicht? Wenn ich über Gerechtigkeit spreche. Also dieses Muster der Gerechtigkeit ist ein Treibsatz, der unglaublich gefährlich ist. Das Verstehen dieser Gefahr befreit uns aber nicht von der Notwendigkeit, über Gerechtigkeit zu sprechen, weil wir sie ja materiell tatsächlich brauchen. Also wir können sie nicht ausschließen. Aber wenn wir sie überbetonen, wird's kritisch.
Vielleicht waren da jetzt schon Antworten auf viele Fragen drin, die noch nicht gestellt werden konnten, aber jetzt ist noch mal Zeit, Arme hoch. Und ich hoffe, wir können den Dialog sonst eben, also den eben angeregten, auch einfach danach noch weiter fortführen. Bitte schön.
Ja, also vielen Dank für den Vortrag. Wären Sie so lieb, eine Folie nochmal zurückzugehen? Und zwar haben Sie ja begonnen mit den interessanten Einzellern in der Pfütze, um dann mit unserer sexuellen Fortpflanzung zu belegen, dass wir verschiedene Frieden haben und nicht nur einen Friedensbegriff. Das ist ja nun letztlich einfach das hermeneutische Prinzip. Nicht diese Folie, die da nach mit ihren verschiedenen, fünf verschiedenen Friedensbegriffen. Genau. Und da fiel mir eben auf, diese Friedensfamilien selbst haben ja alle auch wieder dieses hermeneutische Prinzip. Wenn wir beim energetischen Frieden gucken, für der Eskimo die Kälte anders als der Schwarzafrikaner. Und bei dem modernen Frieden streiten wir uns über Atomkraft oder andere Fragen. Die Hermeneutik an sich ist ja das Problem auch des Friedens. Inwieweit finden wir zu Einigungen über eben verschiedene Betrachtungen von Wissenschaft, von dem Begriff transrationalen Frieden. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Vorstellungen. Ja, den Begriff Gerechtigkeit haben Sie gerade so nochmal dargelegt. Warum nun? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, Friedensvorstellungen zu definieren und zu klassifizieren, aber wozu nun diese Friedensfamilien? Zu was befähigt diese danach gezeigte Vierfelder-Tafel? Warum werden also Ressourcen, ökonomische Bedingungen, unter denen Menschen leben, so ausgeklammert in ihrem Friedensbegriff? Für mich ist Frieden auch ein Zugang, ein ausreichender Zugang von allen Menschen zu Ressourcen, die für das Überleben notwendig sind. Soweit erstmal.
Noch mehr Fragen? Weil dann sammeln wir jetzt erstmal und ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten mehr Zeit für dieses wunderbar spannende Thema.
Okay, nur ganz kurz. Einerseits, wenn Sie wirklich Probleme damit haben, Dinge über Harmonie im Fernsehen zu finden, wir sind im 21. Jahrhundert, gehen Sie auf YouTube, da werden Sie genügend Content finden und dafür müssen Sie noch nicht mehr lange für aufbleiben, können Sie jederzeit angucken. Sie meinten am Anfang, dass Sie das Zeichen des transrationalen Friedens noch erklären, dazu kamen Sie nicht. Vermutlich ist da auch nicht mehr die Zeit für übrig. Wäre cool, wenn Sie einfach nur sagen könnten, wie das heißt, dann kann man es zu Hause selber nachgucken.
Ja, vielleicht dürfte man auch noch das Psychologische ein bisschen einfügen. Das habe ich ein bisschen vermisst bei Ihnen. Da haben wir ja sehr viel gelernt in den vergangenen Jahrzehnten. Alpha-Tiere und so weiter und so fort und Neid und Streit und Eifersucht. Solche Dinge spielen sicher auch eine Rolle in dem Kontext. Aber meine Frage geht vor allem dahin, Sie sprachen davon, dass man eine letzte Instanz braucht, wenn man gut und böse, richtig und falsch feststellen will. Eine letzte Instanz, die hat man, wenn man Christ ist, als Gott. Aber ich denke, wenn man auch nicht Christ ist, einfach mit dem Intellekt, hat man auch die Instanz des Gewissens. Und die lässt sich von keinem Menschen, denke ich, wegleugnen. Auch die in Auschwitz und in Hiroshima Verantwortung getragen haben und das durchgeführt haben, hatten ein Gewissen. Die haben gewusst, was gut und falsch ist. Und das, denke ich, hat nicht unbedingt mit Gott was zu tun, obwohl ich Ihrer Meinung bin. Wer an Gott glaubt, der ist da ein bisschen auf der besseren Seite oder auf der sicheren. Vielleicht ist er auch selber besser geschützt vor seinen eigenen Versuchungen.
Und zwar haben wir jetzt ja diese fünf Friedensfamilien. Und es klang für mich am Anfang so, ja, wir stellen die mal nebeneinander und die sind alle irgendwie, die stehen halt nebeneinander. Und am Schluss klang es für mich so ein bisschen so raus, naja, der transrationale Frieden ist der bessere. Das kam für mich so ein bisschen so rüber. Ist das so gemeint oder nicht?
Ich schiebe gerade noch eine Frage dazwischen, weil auch noch ein Begriff, der im Titel auftauchte, auch noch nicht ganz erklärt ist, glaube ich. Also ich fände es schön, wenn Sie noch kurz die Illizitive von der präskriptiven Konflikttransformation unterscheiden könnten. Und vielleicht, bevor noch die letzte Frage gestellt werden kann, nur gerade noch mal der Hinweis ist, wer das noch vertiefen möchte, morgen um 10 Uhr wird ein Kolloquium noch stattfinden und wir haben doch noch ein paar Plätze frei, sodass, wenn jemand spontan morgen Vormittag das vertiefen möchte, auch da noch die Möglichkeit besteht oder im Nachhinein hier beim normalen Essen. Und jetzt noch eine Frage von da hinten.
I like your question to your students. So beyond all these philosophies and your experiences in the world, what is Wolfgang's definition of peace?
Jetzt hat er eine große Aufgabe. Wir nehmen noch eine allerletzte Frage dazu. Und dann.
Ja, ich wollte einfach nur kurz fragen, wie schaut dann die praktische Umsetzung aus? Was empfehlen Sie den Friedensarbeitern? Wie damit arbeiten?
Super, genau darauf zielt meine Frage auch. Und jetzt übergeben wir all das an Wolfgang Dietrich.
Gut, also ich hoffe, dass ich jetzt die Fragen so notiert habe, dass ich sie auch noch präsent kann. Ich fange also an mit jeder Reihe nach vor. Also wieso die vielen Frieden und wie schaut das mit den materiellen Bedingungen aus? Die Idee, also das ist eine ganz willkürliche Kategorie, die ich Ihnen gezeigt habe. Die haben wir in unserem Team in Innsbruck im Laufe von ein paar Jahren entwickelt, nicht? Also die ist nicht, wir sagen nicht, dass das richtig ist oder dass die Welt so ist, sondern das ist halt unser Versuch einer Deutung dessen, was wir im Feld gefunden haben. Und das kann man natürlich und hoffentlich wird es auch weiter diskutiert und verändert, wie auch immer. Aber der Punkt, warum diese ganze Arbeit, die kommt bei mir persönlich, also wenn ich hier eine persönliche Antwort geben darf, kommt sie eigentlich aus der Felderfahrung. Ich habe, wie am Anfang gesagt wurde, in jungen Jahren ziemlich lang und viel in Zentralamerika gearbeitet und bin immer wieder, je nach Land, über genau diese Beobachtung gestolpert, dass selbst wenn die sprachliche Barriere ausgeräumt ist, Begriffe dastehen, mit denen zuerst einmal ich selbst nicht viel anfangen kann. Stellen Sie sich mich vor mit Anfang 20 in Guatemala eingeladen in der Zeit des Genozids dort, eingeladen von Maya-Indios zu einem Ritual, was eine der größten Ehren, würde ich sagen, die ich in meinem Leben erfahren habe, war. Also das ist ein Vertrauensbeweis zu der Zeit unter den Bedingungen, der enorm war. Und ich bin dort gesessen, habe gewusst, das ist was ganz Besonderes und ich war nicht in der Lage, das zu fassen. Ich war nicht in der Lage zu fassen, wie Menschen, wenn sie wissen, dass Napalm vom Himmel kommt, um eine Marimba herum Tänze aufführen, deren Symbolik ich nicht deuten kann, in eine Verzückung, in eine Ekstase geraten, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das über Stunden und Stunden und Stunden zu einer Musik, die für ein europäisches Ohr grauenhaft ist. Also ich habe mir geholfen, indem ich innerlich Rolling Stones rezitiert habe. Aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Der Punkt hier ist, dass ich also nicht nur selbst das Problem hatte, das war für mich eine Riesenherausforderung. Diese Spannung zwischen dem Privileg, der Ehre, die mir zuteil wurde, und auf der anderen Seite meinem persönlichen Nichtverstehen. Und dann habe ich weiter beobachtet, dass viele der Leute zu der Zeit, also war Zentralamerika voll mit internationalen, wie auch immer sie es nennen wollen, Entwicklungszusammenarbeitsleuten oder Entwicklungshilfe, hat man damals noch gesagt, Friedensarbeitern und so weiter. Und ich habe gesehen, dass die alle, also wirklich praktisch ohne Ausnahme, ich kann mich jetzt an keine, zumindest schnell, ich kann an keine Ausnahme erinnern, dass die alle mit ihren eigenen Begriffen gearbeitet haben. Also zum Beispiel, weil wir in Deutschland sind, sage ich, also eine Vielzahl von Deutschen, Sie vielleicht können Sie sich erinnern an die Kaffeepflückerbrigaden in Nicaragua, die sind mit ihrem ganz klaren Konzept nach Nicaragua gereist, wie dort Friede geht. Die haben nicht einmal die Sprache gesprochen. Die sind in die ländlichen Regionen, wo die Kaffeeplantagen sind, eingefallen, haben dort also Gutes getan. Ja, das also Gewissen hat ihnen schon gesagt, gut. Aber was sie dabei mitgetan haben, war hochproblematisch und die Kommunikation ist nicht nur aus Sprachgründen nicht so weit gegangen, dass man sich darauf was verständigen konnte, weil einfach das dominierende Narrativ über Frieden mitgebracht wurde. Und das ist jetzt kein deutsches Spezifikum. Ich habe zum Beispiel dort auch die Russen getroffen, die waren auch dort. Selbe. Kubaner, dasselbe. Ja, also ich kann da fortsetzen mit allen Ländern, wie sie es wollen. Und das hat mich eigentlich dann zu faszinieren begonnen. Wie können wir das machen? Also in der internationalen Zusammenarbeit im Frieden und Entwicklung, dass wir mit vorgefertigten Konzepten wie der Friede des anderen gehen, dorthin fahren und in denen mehr oder weniger aufoktroyieren. Das ist nicht so weit weg vom der Pax Romana. Es ist nur, diese Internationalisten, wir haben keine Waffen getragen. Aber die Waffen im Kopf haben wir dabei gehabt. Also das ist etwas, was einfach zu lernen war. Das ist eigentlich meine Lebensgeschichte. Ich habe das durch Jahrzehnte gelernt und dann irgendwann die
das Bedürfnis gehabt, das niederzuschreiben, um einfach darauf hinzuweisen, Leute, seid vorsichtig mit eurem eigenen Friedensverständnis. Es ist eures, es darf euch heilig sein, gestaltet euer Leben damit, aber oktroyiert es nicht anderen auf. Und das ist natürlich gerade, wenn es interkulturell wird, besonders wichtig. Also das ist das Anliegen und das hat sehr wohl auch mit materiellen Bedingungen zu tun. Da werden wir noch einmal, aber wenn, weil das also die erste Fragestellerin angesprochen hat, wie ist das mit den materiellen Bedingungen? Ja, natürlich hat der menschliche Körper als solcher Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Das kann man als fast global ansehen. Es gibt Nuancen, aber im Großen und Ganzen gibt es ein Spektrum, wo wir uns aufgrund unserer Natur übereinstimmen. Aber wir sind ziemlich schnell von diesen Grundbedürfnissen weg, wenn die befriedigt werden, und dann stoßen wir auf Erzählungen, was unbedingt notwendig ist, und das ist es wirklich nicht. Ich denke es mir immer wieder, also auch aus meinen Erfahrungen in anderen Ländern, wenn ich eben komme zurück aufs deutsche Fernsehen, ich werde in Zukunft nur noch YouTube schauen, aber wenn ich das höre, also wie groß die Armutsproblematik in Deutschland ist, und ich will da nichts runterreden, ja, aber seien wir uns ehrlich, auf welchem Niveau wir das diese Diskussion führen, im Vergleich zu denen, über die wir dann reden. Wo die herkommen, aus welchen Bedingungen. Ja? Also das soll nicht das eine gegen das andere gespielt werden, aber wir ein Bewusstsein darüber, über welche Zusammenhänge, über welche Kontexte, welche Möglichkeiten, auch Korrekturmöglichkeiten wir sprechen. Gut, jetzt glaube ich, bin ich schon wieder lang. Gell? Ja, also ich versuche es jetzt ein bisschen zu beschleunigen, das Sri Yantra. Also das ist dieses Zeichen hier, weil das gefragt wurde. Das ist also das älteste bekannte Friedenszeichen, das, ich habe jetzt sicher nicht die Zeit, darüber generell zu sprechen, aber wenn Sie mal hinschauen, sehen Sie es alle? Ja? Also wenn Sie hinschauen, dann sehen Sie prinzipiell einmal zwei große Dreiecke, die ineinander gestellt sind. Die kann Ihnen, oder soll ich mir das doch zeigen müssen? Einmal und zweimal. Und die anderen folgen denen in so einer dreidimensionalen Logik. Ja? Und diese beiden Dreiecke symbolisieren zuerst einmal das ineinander gesetzt sein, also es sind zwei ineinander gesetzte Dreiecke, das aufgestellte Dreieck symbolisiert das männliche Prinzip, das abwärts gerichtete Dreieck symbolisiert das weibliche Prinzip, und die sind vereint. Vereinigung der Gegensätze, der Dualitäten. Und jetzt haben all diese anderen Aspekte, betreffen also weitere Lebenswahrnehmungen des Daseins und interpretieren die, aber immer, das Grundprinzip ist immer Vereinigung der Dualitäten, hat also die gleiche Aussage wie das Sri Yantra, vereint aber oder beinhaltet durch die Dreiecksform auch die Rationalität. Also wir können den Verstand auch benutzen, um wahrgenommene Dualitäten zu vereinen. Und dazu ladet es zusätzlich ein. Und dann geht es in verschiedene Elemente und Bereiche also des Daseins hinein. Also das ist, wäre noch einmal Frieden aus Vereinigung der wahrgenommenen Dualitäten als Grundprinzip. Und das haben wir für das Transrationale deswegen verwendet, weil es, das war dann gleich eine andere Frage, ja, verbindet das, weil jemand gesagt hat, also wir haben jetzt die fünf gesehen, als ob sie nebeneinander stehen. Und das Transrationale ist das Beste, das war irgendwo hier in der Mitte, hat das jemand gesagt. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Sondern was es ist, die ersten vier Familien sind wahrgenommene, sind, wie ich gesagt habe, als Kategorie sind sie von uns geschaffen, man kann auch andere schaffen. Aber die sind halt die uns als Arbeitsgrundlage dienen, damit wir mal zuerst einen Zugang zu den Friedensvorstellungen haben, mit denen wir es in der realen Arbeit zu tun haben. Und das Transrationale will nicht besser sein und verwirft ja die anderen gar nicht. Wenn Sie jetzt diese Vierecksmatrix, die wir vorher gehabt haben, ansehen, dann sehen Sie, dass das Transrationale das vereint und all die anderen respektiert. Und das ist jetzt nicht eine, diese fünfte Kategorie ist nicht eine empirisch gefundene, sondern ist eine von uns konstruierte. Also das ist ein Zugang, wie wir friedensvolle Philosophie für praktische Friedensarbeiter vorschlagen. Sie ist ein Vorschlag, Sie müssen das nicht annehmen. Aber der Punkt für uns ist dabei, dass wir als Friedensarbeiter, weil wir, also unsere Wahrnehmung und unsere Arbeit beginnt immer mit uns selbst als wichtigstes Werkzeug, wir müssen zumindest in der Lage sein, ein Verhältnis zu diesen Zugängen herzustellen. Und da sind wir auch noch einmal bei der ersten Frage, bei dieser Beobachtung, dass also dieses Aufoktroyieren meines Friedensverständnisses an die anderen, an meine Parteien, die Gefahr ist, wenn ich eben eindimensional aus meinem Kontext heraussteige und in einen anderen hinein. Und für unser Training ist eben wichtig, dass wir diese Vielheit des vorhandenen, der vorhandenen Friedensbegriffe erst einmal aufbereiten und die Leute einladen, in eine Beziehung dazu zu gehen. Also das Transrationale ist nicht ein besseres, sondern ist ein konstruiertes Angebot, auf dem dann die praktische, elicitive Konflikttransformation ansetzt. Ja, dann haben wir jetzt die Frage, was ist elicitiv und die praktische Umsetzung? Die beiden gehen zusammen. Ja, also das, was wir heute so homöopathisch angesprochen haben, das ist jetzt einfach einmal die denkerische Grundlage, auf deren Basis wir akademisch trainierende Menschen zuerst einmal vorbereiten. Also was wir sagen, das alles gibt's, wir provozieren euch jetzt einmal damit. Wir provozieren euch auch mit den Schattenseiten, mit den unangenehmen Seiten dieser Begriffsdefinitionen, mit dem vielleicht Inakzeptablen. Das ist der Gottesbegriff angesprochen worden, da tun sich viele nicht leicht damit. Vor allem, wenn sie wenn sie beide Gottesbegriffe haben, dann verstehen wir uns wieder so gut und deswegen müssen wir uns gleich gegenseitig belehren. Ne? Also, oder ich lehne es ab, ich bin ein radikaler Atheist, ich will keinen Gottesbegriff. Na, das hilft dann nichts, die Parteien haben einen. Also wenn du damit umgehen willst, musst du irgendwie eine Haltung finden dazu. Und das Elizitive bedeutet nun, dass im Gegensatz zum Präskriptiven, war gewünscht, dass ich das bringe, die herkömmliche Friedensarbeit, die praktische Arbeit, hat so ein bisschen diese Idee, dass Konflikt was Schlechtes ist. Über das haben wir gar nicht gesprochen. Konflikt ist in unserer Definition überhaupt nichts Schlechtes, sondern ganz natürlich. Wir sind laufend mit Konflikten beschäftigt. Und die meisten unserer menschlichen, zwischenmenschlichen Konflikte transformieren wir, ohne dass wir es überhaupt wahrnehmen. Und wir reden nur drüber, wenn wir scheitern. Dann wird die Sache irgendwie dick. Und präskriptiv geht nun davon aus, dass der Konflikt so etwas Ähnliches ist wie eine Krankheit. Johann Galtung ist der Sohn eines Arztes und ist sehr geprägt von dieser Erfahrung seines Vaters. Also irgendwo geht was schief und jetzt kommt Dr. Galtung oder wer auch immer, man kann den ersetzen, weil viele dieses Konzept haben, und der weiß, wie es geht. Ja, wie der Arzt. Also du hast Fieber, ich gebe dir eine Tablette und dann wird das Fieber gesenkt. Du hast einen Konflikt, ich gebe dir also diese Methode aus dem Kochbuch der Konfliktlösung und dein Konflikt ist gelöst. Ja, das ist die Vorstellung. Und diese Vorstellung also hat ihre Reichweite. Es ist durchaus nicht, dass ich das ablehne, weil es natürlich Erfahrungen gibt und da, wenn man viele Erfahrungen macht und immer wieder Dinge ähnlich funktionieren, kann man das versuchen. Aber unser Zugang zur Idee der Konfliktarbeit ist ein anderer, der ist der, dass das Potenzial, die Energie zur Transformation eines realen Konfliktes in der Beziehung der involvierten Menschen selbst liegt. Also wenn Sie einen Konflikt haben, haben Sie auch die Option, sich anders zu verhalten, Ihre konfliktive Beziehung anders zu gestalten. Das ist da. Sie können das tun. Was aber oft passiert ist, wenn wir in unseren Konflikten verfangen sind, das kennen wir wieder von der persönlichen bis zur hohen politischen Ebene, dann sehen wir die Alternative nicht. Wir sind nicht in der Lage, uns anders zu verhalten. Wir haben das in der Umgangssprache. Ich kann einfach nicht anders. Wir können sehr wohl, wir sehen es nur nicht. Und elicitiv meint nun, dass der Konfliktarbeiter, die Konfliktarbeiterin, einen Rahmen schafft, einen Begegnungsrahmen, in dem die Parteien selbst die Alternativen, die sie real haben, suchen und finden und sich dann entscheiden, welche dieser vielen Alternativen, die sie tatsächlich haben, sie wählen wollen. Da ist also der Zugang ein anderer. Ich als Friedensarbeiter sage denen nicht, wie es geht. Ich sage ihnen nicht, was sie nur tun müssen und dann wird alles gut. Sondern ich schaffe lediglich einen Rahmen, in dem sie das selbst herausfinden. Und damit ich dazu in der Lage bin, brauche ich einen Kommunikationsstil und ein Selbstverständnis, das mir das ermöglicht. Denn das wichtigste Werkzeug, das ich habe, bin ich selbst. Nur wenn die Leute mir vertrauen, es geht ja darum, sichere Atmosphäre herzustellen, nicht vertrauensvolle Atmosphäre. Das geht nur, wenn dem Friedensarbeiter selbst vertraut wird. Wir haben vorher, bevor wir angefangen haben, etwa über Augusto Boal gesprochen. Ich hatte das Privileg, mit ihm einige Zeit zu arbeiten. Das war ein wahrer Meister dieser Kunst. Der Mann ist einfach in einen Raum reingekommen und alle haben gewusst, dem können sie vertrauen. Der hat die verrücktesten Sachen mit denen gemacht. Das hat funktioniert. Aufgrund seiner Meisterschaft. Und es gibt ähnliche. Also elicitiv bedeutet das, dass nicht ich als Friedensarbeiter die Lösung bringe, sondern den Parteien ermögliche, sie selbst zu finden. Und das ist die praktische Umsetzung. Also es ist das Elizitive ist das Praktische. Und unser Training jetzt etwa in Innsbruck fokussiert komplett auf das. Also unsere Studierenden müssen durch eine circa 14-tägige Einleitungsphase gehen, wo sie all diese philosophischen Dinge sich anhören müssen und drin üben dürfen. Und danach geht's richtig zur Sache. Da geht's drum, wer bist du? Wie tickst du? Wo sind deine Schattenaspekte? Ja, wo sind die Dinge, wo du nicht hinschauen willst? Ich habe es vorher erzählt, Grundprinzip in Innsbruck ist, wir unterrichten immer nackt. Also nackt im Sinne von, es wird nichts versteckt. Du kannst nicht vorgeben, der gute, brave Student zu sein, sondern wir gehen dorthin, wo es weh tut. Was deine kulturellen Glaubenssätze sind, was deine religiösen Glaubenssätze sind, was deine akademischen Glaubenssätze sind und wo du dich versteckst, weil du Angst hast aufgrund deiner Biografie, deiner Lebensgeschichte, was du alles mitbringst und so weiter. Nur wenn wir durch das durchgegangen sind, werden wir fertig, werden wir bereit für diese Arbeit. Das gilt übrigens auch für Professoren, die unterrichten auch nackt. Ja, so kann ich. Wir müssen schließen, okay. Ja, dann brauche ich Ihnen ja gar nicht sagen, was meine Friedensdefinition ist. Grandios, danke vielmals. Ein großes Votum, okay, ja, sehr kurz. Nein, also natürlich, also ich habe Ihnen gerade den ganzen Abend gesprochen, ich habe an der Frage wirklich massiv gearbeitet und wenn ich Ihnen, also die beiden ausgewählt habe, die ich Ihnen mitgeteilt habe, das sind zwei, die mich zutiefst beeindruckt haben und berührt haben, weil sie mich sehr wohl selbst betreffen. Also zum Beispiel halt als Tiroler am Berg zu sitzen und so etwas zu machen, dass man vielleicht gemeinhin als Meditation bezeichnet und die Natur zu spüren, mich eingebettet, zugehörig zu fühlen, ist ein grandioses Gefühl, das ich als Friedens bezeichnen würde. Aber ich weiß, dass das viele Voraussetzungen hat, damit ich das machen kann. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen und es tun. Also ich bin ein beziehungshaftes Wesen und meine Beziehungen müssen einigermaßen harmonisch sein, damit ich mir dieses Erleben überhaupt gestatten kann. Jetzt lasse ich es wirklich. Danke.
Wunderbar. Dankeschön.